Geschätzte Damen und Herren, Wissensvermittlung auf Tuchfühlung, das ist der Kepler-Salon. Und heute zu Beginn der Fortsetzung von Kepler-Salon 09, Kepler-Salon 2010, freuen wir uns, dass Sie gekommen sind. Wir haben jetzt noch kurz die Fenster geöffnet. Wir wollen nicht riskieren, dass es Tote oder Verletzte oder Kranke gibt nach diesem Abend. Ich hoffe, dass wir mit der Luft durchkommen. Sollten Sie Probleme haben, bitte geben Sie uns ein Zeichen, damit wir die Fenster öffnen können, wenn es wirklich schwierig wird. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Es ist eine ganze Reihe von Menschen da, die mir bekannt vorgekommen sind, wo ich mich freue, dass Sie alle, die im Vorjahr schon öfter im Kepler-Salon waren, wiedergekommen sind. Es freut mich auch sehr, dass die Erfinder und die Erfinderin des Kepler-Salons da sind. Die Erfinderin habe ich zwar noch nicht gesehen, aber mir wurde gesagt, sie sei da, die Silvia Keller. Sie ist irgendwo ganz hinten, die ist Ihnen sicher noch bekannt, aber auch die beiden Intendanten von Linz 09, Martin Heller und Uli Fuchs sind da. Vielen Dank, dass Sie den Kepler-Salon erfunden haben, den wir jetzt fortführen können, und herzlich willkommen. Das Schöne am Kepler-Salon ist ja, dass gleiches Recht für alle gilt. Der einzig wirkliche Prominente ist immer der Referent, und der sitzt neben mir. Der hat das Privileg, dass er einen sicheren Sitzplatz hat. Wir haben heute zu Beginn des neuen Kepler-Salon-Jahres aber auch drei Gäste, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte und auch ganz kurz zu Wort kommen lassen möchte, weil sie für den Fortbestand dieses Kepler-Salons sich sehr engagiert haben und wesentlich sind, dass es den Kepler-Salon weitergibt. Und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und zu mir bitten, das ist Landesrätin Magistra Doris Hummer, die heute bei uns ist. Dann den Vizebürgermeister der Stadt Linz, Dr. Erich Watzl. Und den Direktor, ich habe gesagt, der ist der Chef, hat er gesagt, der ist aber nicht der Chef, der Direktor der Elisabethinen und daher auch des Pforte, der medizinische Direktor, Dr. Franz Hanonkur. So, wir haben gesagt, ausnahmsweise dürfen Sie heute zu Wort kommen im Kepler-Salon, obwohl Sie keine Wissenschaftler und keine Wissenschaftlerin sind. Ja, noch nicht ausgewiesen, Sie wurden uns noch nicht empfohlen als Referent. Ah ja, war schon ein Referent. Aber die Herren können ruhig noch vorkommen, diese Bescheidenheit ist ganz ungewohnt. Naja, ein bisschen etwas nützt das Gendern ja doch. Herr Dr. Watzl, Linz 09 führt den Kepler-Salon weiter. Momentan, außer dem Akustikon, das einzige Projekt, das fortgeführt wird. Was hat Sie denn bewogen, den Kepler-Salon, die Fortführung zu unterstützen?
Frau Dr. Heiden, man soll nie eine Frau und schon gar nicht eine so großartige wie Sie korrigieren. Ich muss es aber trotzdem tun, weil gerade im Kepler-Salon fühle ich mich immer der Wahrheit oder möglichst der Wahrheit verpflichtet.
Es aber jetzt.
Im Gemeinderat nicht immer, wollte ich sagen, hätte man mich ausreden lassen. Spaß beiseite. Es gibt ein paar andere Projekte, die auch fortgesetzt werden. Ob es der Turm-Eremit ist und wir schon feststellen mussten, dass die, glaube ich, 50 Wochen, die angeboten werden, zu wenig sind. Ob es der Turm-Eremit ist, ob es andere Projekte sind, die literarischen im Stifterhaus und. Es sind in etwa 20 Projekte. Eines davon, der Kepler-Salon, und das ist der Punkt, verdient es nicht nur, weil Martin Heller und Uli Fuchs hier aus meiner Sicht jedenfalls eine großartige Überlegung angestellt haben, sondern weil es auch im Sinne von Kundenorientierung eine enorme Nachfrage gegeben hat. Das heißt, in Wahrheit haben es die Menschen, die es gefordert haben, ermöglicht. Und das ist schön so. Wir haben heute Nachmittag im Aufsichtsrat beschlossen, dass ein Teil, ein Viertel, sozusagen für ein Jahr auch finanziell zur Verfügung gestellt wird. Und man könnte natürlich die Auffassung vertreten, es gibt in dieser Stadt Linz viele, viele großartige Wissens- und Bildungseinrichtungen, daher bräuchte Konjunktiv man diesen Kepler-Salon nicht, ob es unsere großartigen Universitäten, Hochschulen sind, ob es die Erwachsenenbildungseinrichtungen sind. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass genau dieses Format, diese Plattform notwendig ist, im Sinne, interessante Themen zu diskutieren, das in der Art und Weise, wie es geschehen ist und weiterentwickelt wird. Da bin ich sehr stolz und glücklich darüber, dass so viele engagierte Menschen dafür eingetreten sind und ich einen kleinen Beitrag leisten konnte, dass dieses Format fortgeführt wird.
Wunderbar, danke vielmals. Frau Landesrätin, im ganzen Kanon der Bildungseinrichtungen und Bildungsinstitutionen, der Wissensvermittlung von universitärem Wissen fürs Publikum, welche Rolle spielt denn da oder kann denn da der Kepler-Salon spielen hier in Linz?
Ja, ich glaube, man braucht nur in diese Reihen zu schauen und sieht, welche bedeutende Rolle er spielt. Ganz einfach, er ist ein Magnet und die große Chance ist es einfach, hier wirklich die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm sozusagen herauszuholen und dem breiten Publikum vorzuführen. Und das auch zu so exklusiven Themen wie das Thema heute, die dunkle Materie, nicht die schwarze Materie, die korrigiert worden. Sobald wieder politisch ausgelegt worden, da muss man sehr vorsichtig sein.
Also das Schwarze sind die Löcher.
Aber hat doch was miteinander zu tun, oder?
Angeblich, also ist beides etwas bedrohlich.
Das lassen wir uns erklären. Nein, ganz so bedrohlich ist es gar nicht, weil ich glaube, gerade die schwarze Politik hat sich hier wirklich ins Zeug gehaut, um so ein Format wie diesen Kepler-Salon auch wirklich weiter bestehen zu lassen. Und das war mir ganz ein wichtiges Anliegen. Und warum bin ich auch dabei? Weil wir uns auch eine Sondervereinbarung getroffen haben, und zwar jene, dass wir die Frauen ganz besonders vor den Vorhang holen möchten und ganz besonders die Forscherinnen.
Und das wird uns hoffentlich ja auch gelingen, denn schon im März-Programm, Sie haben es wahrscheinlich gesehen, sind von 5 Vortragenden 3 Frauen. Jetzt müssen sich die Herren anstrengen. Also das Forschungsthema Watzl, das werden wir noch überlegen, was das sein wird. Herr Dr. Hanunkur, es hat natürlich auch die Frage gegeben, warum engagiert sich ein Krankenhaus im Kepler-Salon? Ich sage, keine Patienten sind nicht zu erwarten aufgrund des Kepler-Salons. Was ist der Anstoß gewesen, sich hier stärker einzubringen?
Also ich fürchte, bei der heutigen Luftgüte muss ich mich als Krankenhaus auch sorgen. Aber der Auftrag, den wir sehen, der geht weit über das Krankenhaus hinaus. Und ich hatte ja die große Freude, im letzten Jahr hier sowohl im Advisory Board als auch einmal hier als Referent zu sein. Und die unglaubliche Akzeptanz dieses breiten und jetzt sage ich fast kaleidoskopartigen Wissensangebotes, das hat uns eigentlich so fasziniert, dass wir gesagt haben, es gibt einen Bildungsauftrag. Denn Bildung und Gesundheit sind zwei Dinge, die fast nicht voneinander zu trennen sind oder die gar nicht voneinander zu trennen sind. Und wenn man seinen Auftrag als Gesundheitseinrichtung ernst nimmt, dann ist es dort, wo es möglich ist, auch immer ein Bildungsauftrag. Mhm. Natürlich primär sehr oft in der Laienbildung in medizinischen Themen, aber geistige Fitness, Auseinandersetzung mit auch unerwarteten Themen, also ich nehme an, bei so vielen Menschen hier im Raum werden die wenigsten Spezialisten in dunkler Materie sein. Offensichtlich ist es das Neue, das viele interessiert. Das hat unglaublich viel mit Zukunftsfähigkeit und mit Gesundheit im weiteren Sinn zu tun. Das ist das eine. Und das andere, ich darf es fast nicht laut sagen, sonst wäre ich falsch zitiert, aber es ist immer auch Auftrag von, sagen wir mal, von geistigen Einrichtungen gewesen, ein bisschen über ihren Tellerrand hinauszublicken. Und so sehe ich auch die Organisation, die ich vertrete, als Beitrag zu einem Gesellschafts-, Geistes- und Kulturleben in einer Stadt, in der wir leben, in der wir einen Versorgungsauftrag für Medizin, aber auch einen Versorgungsauftrag für den Geist haben.
Mhm. Also ich bedanke mich auch noch einmal in meinem Namen und im Namen derer, die jetzt auch das Programm machen, sehr herzlich für die Unterstützung, für die Ermöglichung der Fortführung. Und nachdem es uns ja auch ein Anliegen ist im Sinne des Dr. Hanukur, dass es in Linz viele gesunde Ärzte und Politiker und Politikerinnen gibt, hoffen wir, sie auch oft hier begrüßen zu dürfen. Eine Frage?
Ich habe in der Zeitung gelesen, man kann auch Mitglied werden. Wie kann man das werden?
Da ist die Elfi Schulz, die wird, sofern sie das Ende der heutigen Veranstaltung erleben, sie wird über den Verein noch etwas erzählen. Da kann man jederzeit Mitglied werden und eine Spende in beliebiger Höhe abgeben. Danke, Herr Vizebürgermeister. Ja. Danke vielmals. Noch eine Wortspende, eine kurze.
Ich weiß, eine kurze Wortspende, aber wenn ihr Frauen und Männer schon zu Wort kommen,
wenn
man muss an so einer Stelle sich auch bedanken. Man muss sich bedanken im Land Oberösterreich, bei der Stadt, aber auch bei den Mitarbeitern des Forte, den Herrn Diller und seinem Team und bei den Freunden dieses Kepler-Salons, ohne deren, ja, sage ich einmal, öffentliche Aufmerksamkeit und öffentliches Hinweisen, wie wichtig dieses Thema hier ist, hätten wir auch den Mut nicht gehabt, ihn weiterzuführen. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du da bist und ein Team von 5 Männern und 4 Frauen als Gastgeber zu führen. Und bei der Iris Meyer damit. Sie werden sehen, sie brauchen eigentlich das Programm sich gar nicht zusenden lassen, weil es ist jeden Montag immer interessant. Danke.
Dankeschön. Danke. So, vielen Dank. Jetzt haben wir sozusagen offiziell eröffnet und jetzt geht es genauso weiter, wie Sie es immer gewohnt waren. Wir werden jetzt ungefähr 20 Minuten bis 30 Minuten einen Vortrag hören. Anschließend gibt es Diskussion, Bewirtung wie immer durch das Gasthaus Keinzel. Das haben Sie wahrscheinlich schon gesehen. Da können Sie auch zwischendurch sich etwas organisieren. Ja, und mein Gast steht schon neben mir.
Richtig. Ich sage es gleich, so schön sprechen wie die Vorredner hier, das kann ich, glaube ich, nicht.
Naja, aber das werden wir sehen. Sie sind ja ein gebildeter junger Mann. Das junge Mann darf ich mir leisten, weil Sie sind Jahrgang 1979. Ja. Diplom-Ingenieur Dr. Robert Schöfbeck, Sie haben es im Programm gesehen, Hochenergiephysiker, da bekommt man schon Ehrfurcht, wenn man das ausspricht.
Nein, das ist nicht wirklich notwendig,
glaube ich. An der Akademie der Wissenschaften in Wien. Mhm. Und ich habe Sie gehört vor etlichen Wochen, da gibt es in Ö1 diese schöne Sendung vom Leben der Natur und da war ich gerade unterwegs und hörte da einen jungen Mann reden vom Teilchenzoo. Und da habe ich mir gedacht, wenn einer diese ganze Materie mit einem Teilchenzoo vergleichen und erklären kann, dann würde er wahrscheinlich gut in den Kepler-Salon passen, um uns diese ganze Thematik, was ist Materie, wo ist Materie, welche Materie kennen wir schon und welche kennen wir noch nicht, etwas näher zu bringen. Und in dem Vortrag heute werden wir den Bogen schlagen zu Kepler, in dessen Wohnhaus wir ja sind. Kepler war schon auf der Suche nach einer Weltbeschreibung, hatte schon einige Annahmen, die ja zur damaligen Zeit auch ganz richtig waren. Heute gibt es wieder neue Annahmen und diese Annahmen, die versuchen, ein vollständig erklärbares Weltbild zu schaffen, genau. An denen forschen Sie unter anderem an diesem berühmten CERN in Genf, der ja immer, das CERN sorgte immer wieder für Aufregung in der Medienszene, in der Wissenschaftsszene und auch bei anderen Menschen. Und Sie fragen nach oder forschen an einer Hypothese, die sich nennt die Supersymmetrie.
Das ist richtig, ja.
Und mit der wollen Sie die dunkle Materie.
Ganz genau, ja. Aber das, vielleicht besprechen wir das quasi am Ende. Das passt nämlich wunderbar ans Ende von meinem Vortrag. Sie haben das schon wunderbar zusammengefasst, was ich vorhabe zu erzählen. Also sehr schön den Bogen gezeichnet. Ich hoffe, es haben alle aufgepasst. Ja, jetzt kann ich schon ein bisschen also kürzer machen.
Es wäre Ihnen recht, wenn Sie jetzt endlich anfangen könnten.
Das habe ich nicht gesagt.
Bitte, das Publikum gehört Ihnen, Herr Dr.
Okay, Schöpfer. Super. Dankeschön. Jetzt brauche ich dann noch ganz kurz, glaube ich, Hilfe. Genau. Na, das geht doch nicht. Okay. Was ist da jetzt? So, da, jetzt haben wir es. Okay, das war schon, der Bogen ist vorweggenommen. Wie ich habe mir gedacht, wir fangen an, weil wir da schon im Wohnhaus von Johannes Kepler sind, fangen wir beim Johannes Kepler an. Gelebt hat er von, irgendwas wird er bei mir, ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut, ich habe eine kleine Rückkopplung da. Okay, ja, dann höre ich ja. Das nur selber. Gelebt hat er von 1571 bis 1630, also unter anderem, also ich höre das. Mhm. Unter anderem.
Ich schalte mal meines aus, vielleicht bin ich das Problem.
Das ist eine Rückkopplung.
Oder nein, die dunkle Materie macht sich schon bemerkbar.
Das kann sein, ja. Das kann auch sein. Also er hat unter anderem gelebt zur Zeit des 30-jährigen Krieges und er war in Prag. Und in Prag war er Assistent vom Tycho de Brahe. Und der Tycho de Brahe, das war ein weniger guter Mathematiker, es war aber ein ausgezeichneter Astronom, es war ein ausgezeichneter Beobachter. Was der Tycho de Brahe gemacht hat, war, er hat den Himmel beobachtet, er hat die Planetenbahnen vermessen, er hat riesige Datenmengen nach damaligen Verhältnissen angesammelt, aber er hat sich gefürchtet davor, wie es dann auch tatsächlich passiert ist, dass ihm der Kepler die Schneide abkauft. Der Kepler hat nämlich aus diesen Zahlenkolonnen, aus diesen Planetenbahnen, drei Keplersche Gesetze formuliert. Und die sehen Sie da auf dem Bildschirm rechts unten. Das erste Keplersche Gesetz ist, die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne ist. Das zweite Keplersche Gesetz ist, der Fahrstrahl, der von der Sonne, dem kleinen gelben Punkt, ich hatte da so ein Zeigegerät, aber ich werde ihn nicht treffen wahrscheinlich. Na, sieht man nicht. Ich sehe nichts, wenn ich den Bildschirm treffe. Sehen Sie was? Ich will auch niemandem wehtun. Aber Sie sehen die Sonne. Und der Fahrstrahl von der Sonne zu der Planetenbahn überstreicht, das ist das zweite Keplersche Gesetz, in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Das dritte Keplersche Gesetz, das ist ein bisschen komplizierter, nämlich das Quadrat der Umlaufzeiten der Planetenbahn verhält sich so wie die dritte Potenz der großen Halbachse dieser Ellipsen. Klingt ziemlich theoretisch, ist es auch, aber das wirklich Interessante daran ist, mit diesen Gesetzen konnte man das damals gerade aufkommende heliozentrische Weltbild quantitativ auf richtige Füße stellen. Ja? Also das war die erste quantitative Theorie dafür, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen und die Sonne damals der Mittelpunkt des Universums, das man kannte, der Mittelpunkt des Kosmos. Okay. Wir haben also jetzt, sieht man da links oben, ein wunderbares quantitatives Bild des Sonnensystems. Die Planeten, das ist leider überhaupt nicht maßstabsgetreu, aber die Planeten bewegen sich um die Sonne. Wenn wir jetzt einen Schritt nach außen gehen, zu größeren Größenordnungen, wir betrachten jetzt immer größere Strukturen, dann begegnet uns auf der nächsten Skala unsere Milchstraße. Die Milchstraße sehen wir da rechts, die hat einen Durchmesser in etwa von 100.000 Lichtjahren. Das heißt, das Licht braucht 100.000 Jahre, bis es die Milchstraße durchquert hat, in etwa. Die Dicke dabei sind in etwa 3.000 Lichtjahre. Also wenn wir die Milchstraße so modellieren mit 1 Meter Durchmesser, eine Scheibe, dann ist die Dicke 3 Zentimeter in der Mitte. Sie besteht aus 100 bis 300 Milliarden Sternen, also unglaublich vielen. Und die Sonne habe ich da eingezeichnet als gelben Punkt, auch nicht ganz maßstabsgetreu. Okay, also das ist die Milchstraße. Wir wissen, es ist eine Balkenspiralgalaxie. Und wir wissen relativ viel über Galaxien. Es gibt allerdings seit den 30er Jahren, wo man das erstmals konnte, auch Fragen, offene Fragen, die man nicht beantworten konnte, zur Dynamik, also zu den Bewegungen der Galaxien. Wenn man sich nämlich die Sterne am Rand dieser Galaxien ansieht und wenn man ihre Bewegung vermisst, das sieht man, vermisst, Das sieht man natürlich nicht in einem statischen Bild, dann kommt man drauf. Eigentlich bewegen sich diese Sterne viel zu schnell dafür, wie schwer diese Galaxie ist. Also hier hat man mal eine erste offene Frage. Die konnte man sehr lange Zeit nicht lösen. Man hat nicht gewusst, was da los ist. Man hat sich gedacht, ja, die Sterne da außen, die bewegen sich schneller, als sie sollten. Irgendwo muss da noch irgendeine Materie sein, aber sonst hat man eigentlich überhaupt nichts gewusst. Links unten, das ist der Chandra, das Chandra-Röntgenteleskop, ein Teleskop, also ähnlich wie das Hubble-Teleskop auf einem Satelliten. Und mit diesem Teleskop schauen wir jetzt von diesem kleinen gelben Punkt aus ins Weltall. Und was wir dort sehen, das sehen wir links auf dem linken Bild. Hier sind die einzelnen Punkte nicht Sterne, so wie wir das gewohnt sind. Wenn wir jetzt von der Erde aus in den Himmel schauen, da sehen wir hauptsächlich Sterne aus der Milchstraße. Was man hier sieht, die einzelnen Punkte sind Galaxien. Und die Galaxien sind nicht zufällig verteilt im Raum, sondern die kommen in Haufen vor. Und dieses System, das hier in eine Falschfarbendarstellung in Rosa und in Blau, dieses System heißt, hat den schönen Namen, MACS J00125. Und das kommt, das ist ein Bild aus dem Jahr 2007 und dieses Bild birgt ein wirklich großes Rätsel, dem sich die Teilchenphysik nähern muss. Und wie das jetzt passiert, das werde ich jetzt kurz erklären. Das mittlere Bild ist ein Bild von dem Chandra-Röntgenteleskop, was wir vorher gesehen haben, gemeinsam mit dem Hubble Space Teleskop. Das ist eine Aufnahme im sichtbaren und im nahen Infrarotbereich. Was man da sehen kann, ist die gewöhnliche sichtbare Materie. Das ist interstellares Gas und Sterne. Dieses Objekt, was man hier sieht, ist ein Colliding Cluster, ein System kollidierender Galaxienhaufen. Also da sind so Galaxien angeordnet mit ein bisschen Gas dazwischen, zweimal das Ganze. Und diese Dinge kollidieren im Moment über einen Zeitraum von Millionen von Jahren. Gut, wir haben davon ein Foto gemacht und wir haben dieses rosa Zeug, Gas, Sterne gesehen. Jetzt gibt es aber eine zweite Möglichkeit, Materieverteilung im Weltall zu vermessen. Der Albert Einstein, der noch vorkommen wird, hat nämlich 1915, in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts, die allgemeine Relativitätstheorie formuliert. Und die sagt vorher, und das hat man seitdem auch eindrucksvoll bestätigt, dass Licht durch Gravitation abgelenkt wird. Das heißt jetzt, was man machen kann, ist Folgendes. Man stellt sich vor, wir wollen eine Materieverteilung irgendwo im Weltall, die irgendwie homogen vorhanden ist, wir wollen die vermessen. Dann reicht es, wenn wir das Licht von dahinterliegenden Galaxien analysieren, denn dieses Licht wird auf der Bahn, auf der es sich bewegt, wenn es zu uns gelangt, durch diese Materieverteilung abgelenkt. Das heißt, wir schauen einfach durch dieses Ding, was wir untersuchen wollen, wir schauen durch und durch die systematische Verzerrung der dahinterliegenden Galaxien, die wir da einfach durchsehen, können wir, weil wir den Effekt glücklicherweise so gut verstehen, zurückrechnen auf die Materieverteilung, die in diesem System vorhanden sein muss. Und was man jetzt bei dem System im Gegensatz zu anderen Galaxienclustern sieht, ist, dass die gravitierende Masse in diesen blauen Keulen liegt und nicht etwa in der Mitte, wo die rosa sichtbare Materie ist. Wir haben da ein System, wo 70% der Masse, die die Gravitation ausmacht, nicht die sichtbare Masse ist. Und was wir uns jetzt vorstellen, ist Folgendes. Wir wissen ja auch, dass sich in den Galaxien die Sterne außenrum zu schnell bewegen. Man hat schon in den 30er Jahren spekuliert, da gibt es irgendwie eine dunkle Materie, die tut sonst nichts außer Gravitation ausüben. Man kann es natürlich nicht feststellen, weil etwas, das die Eigenschaften haben muss, dass man es nicht beobachten kann, im Kosmos hat notgedrungen auch die Eigenschaften, dass es sehr schwer ist, es auf der Erde zu beobachten. Was wir hier haben, ist ein System von kollidierenden Galaxienclustern, die zusammengestoßen sind. Die normale Materie ist wirklich kollidiert, die Gasatome aufeinander. Da in der Mitte gibt es Zonen von erhöhter Sternentstehungsdichte, weil das Gas ein bisschen komprimiert wird. Aber die dunkle Materie, so wie es aussieht, hat von diesem Stoß, eben weil sie so schwach wechselwirkt, nichts mitbekommen und ist einfach weitergeflogen und ist jetzt nach einigen Millionen Jahren räumlich getrennt und wir können mit großer Genauigkeit ihre räumliche Verteilung vermessen. Der Witz ist, also das war überraschend, das war sehr überraschend, dass das wirklich so deutlich sichtbar ist. Es gibt einige weitere kollidierende Galaxiencluster, in denen man das beobachtet hat, aber was man dann vor allem gemacht hat, bei der sogenannten Cosmic Evolution Survey, man hat eine Fläche am Nachthimmel hergenommen, die war in etwa 9-mal so groß wie die Fläche des Mondes. Und dort, das sieht man jetzt im rechten Bild, hat man einfach in die Ferne geschaut. Und zwar, das sieht man auf der langen Achse, wie es nach hinten geht, in etwa 300 Millionen Lichtjahre. Das heißt, das Licht, das von ganz hinten nach ganz vorn braucht, man schaut auch gleichzeitig 300 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Und dann hat man alle Bilder der Galaxien, die man da so sieht, untersucht auf systematische Verzerrungen und man hat festgestellt, dass um genau diese Verzerrungen erklären zu können, muss man diese dunkle Materieverteilung, wie sie hier in diesen wolkenartigen Gebilden abgebildet ist, annehmen. Die hellen Punkte da drinnen, das sind die sichtbaren Galaxien. Man hat also herausgefunden, es scheint tatsächlich so zu sein, auch auf nicht nur in dem einen Cluster, sondern überall scheint diese dunkle Materie sich um die sichtbare Materie herum gravitativ anzubinden, macht plus minus konstant überall 70% der Gesamtmasse aus und wir wissen nicht, woraus es besteht. Wir haben aber aus diesem Bild, ein Kosmologe sieht das sofort, haben wir einen Hinweis, dass diese dunkle Materie tatsächlich nicht irgendwas Exotisches ist, sondern wirklich aus Teilchen besteht. Wenn man nämlich weiter in die Vergangenheit schaut, also eher an den hinteren Teil des Bildes, dann sieht man da, und das muss man statistisch untersuchen, dass das wirklich so ist, eher größere Wolken und nicht so viele kleine Strukturen. Nach vorn in die jüngere Vergangenheit, also an der vorderen, eher linken Seite des Bildes, da sieht man lauter kleine Klumpen. Und das kennen wir eigentlich nur aus der Dynamik von Teilchengasen. Das heißt, was man sich vorstellt ist, es gibt wenigstens ein Teilchen, das wir noch nicht kennen, das wir nicht identifiziert haben, das 70% der Masse im Universum ausmacht und damit zum Beispiel die Dynamik unserer Galaxien bestimmt. Also das ist jetzt sozusagen die dunkle Materie, das ist es. Das ist eines der Rätsel, das wir in der Teilchenphysik enträtseln wollen. Wir wollen rausfinden, was dieses Teilchen ist. Und bevor ich Ihnen erzähle, wie wir das machen können, schauen wir uns mal an, was wir Stand der Dinge so ganz plus minus, ganz grob, in ganz großen Zügen so im Ende des 20. Jahrhunderts wissen. Also links oben sehen wir die Gravitation. Diese vier Ellipsen hier entsprechen den vier Naturkräften, die uns bekannt sind. Links oben also die Gravitation und dieser Kreis, das sollen die drei Keplerschen Gesetze sein. Rechts davon ist ein Baum mit einem Apfel, der runterfällt. Das kennt natürlich jeder, das deutet auf die Newton'sche Gravitationstheorie hin. Und das ist zwar ein einfaches Bild, aber das beinhaltet einen sehr großen Schritt für die Menschheit, den der Newton und andere damals getan haben. Denn, was hat der Newton gesagt? Der Newton hat gesagt, Massen üben eine Kraft aufeinander aus, die mit dem Quadrat des Abstandes fällt. Mehr hat er nicht gesagt. Ich meine, natürlich hat er viel mehr gesagt, aber mehr hat er nicht zur Gravitationstheorie sagen müssen, denn daraus folgen die drei Keplerschen Gesetze. Ja? Ich habe Ihnen vorher gesagt, die Quadrate der Halbachsen verhalten sich so wie die Kuben, wie die dritten Potenzen, Entschuldigung, die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen. Ein kompliziertes Gesetz, aber es folgt ohne weiteres aus der Newton'schen Gravitationstheorie. Das bedeutet, er hat einen großen Schritt gemacht, er hat alle diese Gesetze vereinheitlicht und auf ein viel einfacheres Gesetz zurückgeführt. Das Zweite, was er gemacht hat, war, dass er die Kraft, die uns auf die Erde zieht, wir sitzen ja alle am Boden und fliegen nicht herum, gleichgesetzt hat, und das ist nur eine geistige Leistung, aber eine ganz bedeutende, gleichgesetzt hat mit der Kraft, die die Planeten an die Sonne bindet. Das ist dieselbe Kraft, das wusste man vorher nicht. Danach hat man es gewusst. Drittens hat er, und das ist der dritte wichtige Schritte in eine Theorie leisten muss. Drittens hat er neue Dinge vorhergesagt. Denn wenn die Sonne die Planeten anzieht und das regiert eine Kraft, dann müssen sich auch die Planeten untereinander anziehen. Und damit konnte er Abweichungen von den Keplerschen Gesetzen, wo Sonne und Planeten eine getrennte Rolle spielen, konnte er Abweichungen von den Planetenbahnen aus den Keplerschen Gesetzen errechnen, und das ist alles so beobachtet worden. Also mit der Newtonschen Gravitationstheorie kann man am Mond fliegen. Das ist eine Theorie, die seitdem seitdem nur einmal durch die allgemeine Relativitätstheorie vom Albert Einstein auf eine höhere Stufe gehoben wurde. Aber die hat sehr lange gehalten und ist ein ganz wichtiger Schritt. Drunter haben wir den Elektromagnetismus. Das ist diejenige Kraft, die für, bis auf die Schwerkraft, fast alle Phänomene, die uns im Alltag so begegnen, verantwortlich ist. Wir haben das Elektromagnetismus ist zum Beispiel sichtbares Licht. Der Elektromagnetismus wird vermittelt durch die Lichtteilchen, des sogenannten Photonen, jetzt sind wir schon in der Teilchenphysik, die entstehen zum Beispiel bei chemischen Reaktionen oder thermischen Reaktionen, zum Beispiel in den Neonröhren oder Energiesparlampen da oben, werden ein paar Mal reflektiert im Raum und rufen dann auf der Netzhaut in unseren Augen chemische Reaktionen hervor. Und das nennen wir Sehen. Es ist aber dieselbe Kraft, die zum Beispiel im Atom die Elektronen, die um den Atomkreis herumfliegen, an diesen Atomkern anbindet. Es ist aber auch gleichzeitig die Kraft, und das sind wir wieder mehr beim Alltag, die den Magnetismus ausübt. Das heißt, wenn man zu Hause, ich weiß nicht, beim Quantkasten die Kastentür aufmacht und da hat man einen magnetischen Schnappverschluss, dann überwindet man eine Kraft, die von den Photonen ausgeübt wird. Also das ist der Elektromagnetismus und die Quantentheorie davon ist ein Teil der Naturbeschreibung, der unglaublich viele Phänomene bereits umfasst. Rechts oben haben wir dann die schwache Kernkraft. Die schwache Kernkraft ist eine Kraft, die sehr spät erst verstanden wurde. Wirklich gut ist sie erst in den 80er Jahren verstanden worden. Sie ist verantwortlich für manche Teile, also für manche radioaktiven Zerfälle. Unter anderem ist sie, wie man da angedeutet sieht, auch dafür verantwortlich, dass der Wasserstoff in der Sonne brennen kann und wir es untertags schön warm haben. Das macht unter vielen anderen Dingen die sogenannte schwache Kernkraft. Rechts unten haben wir die starke Kernkraft. Die starke Kernkraft ist die vierte uns bekannte Naturkraft und sie ist gemeinsam mit dem Elektromagnetismus und der schwachen Wechselwirkung in ein schönes, relativ großes, einigermaßen gut verstandenes Gebäude zusammengefasst, nämlich das sogenannte Standardmodell der Elementarteilchen. Die starke Kernkraft hält den Atomkern zum Beispiel zusammen. Wir haben gibt es einen österreichischen Vergleich. Atome, wenn die so in etwa so groß sind wie der Stephansdom, dann ist der Atomkern in der Größenordnung von der Mozartkugel. So kann man sich das merken. Ja? Die Atomkerne sind also sehr viel kleiner. Das liegt daran, dass der Atomkern aus Teilchen besteht, und zwar aus Protonen und Neutronen. Und diese Protonen, die sind nicht elementar, sondern die bestehen wiederum, wie es durch diese dreifärbigen Punkte da angedeutet ist, durch sogenannte Quarks. Und diese Quarks werden jetzt durch die starke Kernkraft so stark zusammengehalten, dass der Bindungszustand, der sich dadurch ergibt, eben winzig klein ist. Viel kleiner als dieses Stephansdom große Atom, wenn es denn so wäre. Also das sind quasi die vier Naturkräfte, wie wir sie kennen. Die beiden rechteren und die links unten, der Elektromagnetismus, haben wir im Standardmodell wunderbar zusammengefasst. Die Gravitation passt leider im Moment noch nicht so gut hinein. Aber das, was nicht ist, das kann ja noch werden. Auf der Seite möchte ich Ihnen jetzt erklären, warum wir das was wir in der Teilchenphysik machen, tun wollen. Und das mache ich am besten vielleicht historisch. Links oben haben wir also den Newton. Der Newton, habe ich vorher gesagt, hat eine großartige Leistung der Menschheit, meiner Meinung nach, erbracht, indem er erklärt hat, wie die Planeten um die Sonne kreisen. Jetzt wäre das alles nicht so wichtig, aber was er dafür braucht, um diese Theorie formulieren zu können, sind Begriffe wie Arbeit, Energie und Leistung. Das war einfach nötig, Reibung auch, ja? Das war einfach nötig, diese Begrifflichkeit auf den Punkt zu bringen, um eine quantitative Formulierung zu ermöglichen. Das war vorher einfach, da gab es Begriffe wie irgendwie Bewegung und Bewegungskraft und so weiter, das war alles unsauber und es war nicht quantitativ klar und eindeutig. Der Newton hat es, indem er die Planetenbahnen untersucht hat, einfach auf sichere Füße gestellt. Was den Watt und den Newcomen und, so, und viele andere erlaubt hat, die Dampfmaschine zu erfinden. Eine Dampfmaschine kann man nicht bauen, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, was ist Arbeit, was ist Leistung und in welchen Einheiten misst man die und wie diese Dinge in der Alltagswelt zusammenhängen. Also das hat einfach einen sehr starken Impuls in der wissenschaftlichen Entwicklung bewirkt. In der Mitte oben, das ist der Einstein. Erkennt natürlich jeder. Der Einstein hat den Nobelpreis erhalten für die Erklärung des sogenannten photoelektrischen Effekts, gar nicht für die Relativitätstheorie. Bei dem photoelektrischen Effekt geht es darum, wie Strahlung mit Materiewechsel wirkt. Der Einstein und Zeitgenossen, ein bisschen vorher vielleicht, Ende des 19. Jahrhunderts, waren in mancher Hinsicht nicht so unähnlichen Situationen wie wir jetzt. Sie hatten ein Weltbild, nämlich sie hatten die Newton'sche Gravitationstheorie und sie haben den klassischen Elektromagnetismus gehabt. Sie haben die zwei noch nicht wirklich zusammengebracht, das haben wir vielleicht auch noch nicht wirklich, aber in ihrem Weltbild gab es nur ganz wenige Lücken. Eine Lücke war auf jeden Fall, dass man nicht genau verstanden hat, wie Strahlung mit Materie wechselwirkt, aber man hat sich gedacht, das ist auch nicht unbedingt so wichtig. Eine zweite Lücke war, dass man nicht wusste, warum sich die Ellipse, auf der der Merkur sich bewegt, warum diese Ellipse selbst um die Sonne rotiert. Das sagt die Newton'sche Gravitationstheorie nämlich gar nicht voraus. Was der Einstein mit dem photoelektrischen Effekt bewirkt hat, war eine Fundierung, die Ermöglichung der Entwicklung der Quantenmechanik, die dann sehr viele große Köpfe beschäftigt hat, Bohr, Heisenberg und so weiter, also die hat sehr viele Väter natürlich, aber Planck zum Beispiel war auch einer der wichtigen Väter, aber eine relevante Gestalt war Albert Einstein, der den photoelektrischen Effekt erklärt hat und damit es im 20. Jahrhundert ermöglicht hat, dass wir einen Transistor bauen. Ein Transistor ist ein Halbleiter, den kann man nicht ohne Quantenmechanik verstehen und mir ist klar, dass das jetzt eine Vereinfachung ist, aber Einstein war in einer Situation, wo das meiste verstanden war, ganz wenige offene Punkte waren und er hat nicht aufgehört nachzubohren, bis er photoelektrischen Effekt verstanden gehabt hat, bis er die Relativitätstheorie erfunden gehabt hat, mehr oder weniger vollkommen im Alleingang. Und er hat wesentliche Entwicklungen, also die wesentlichsten auf technologischem Sektor im 20. Jahrhundert erst ermöglicht. Und das Dritte ist jetzt das, was wir hoffen als Physiker, dass uns dieses Nachbohren und das keine Ruhe geben, was denn jetzt diese dunkle Materie, die ich da wieder hingezeichnet habe, rechts oben, was jetzt deren Natur ist, dass wir hoffen, dass uns das einen ähnlichen Impuls geben kann, wenn wir mal so weit sein werden, dass wir das verstanden haben, woraus diese dunkle Materie besteht, was also ihre Natur ist. Zurzeit können wir das eben noch nicht. Und dass sich da bald hoffentlich etwas daran ändert, haben in jahrzehntelanger Arbeit der CERN, ein Konsortium von beinahe 200 Ländern, die alle irgendwie beteiligt sind, einen Teilchenbeschleuniger gebaut. Man sieht ihn hier rot eingezeichnet oben zwischen dem Genfer See, der ist da ganz oben, und dem Juragebirge, das wäre hier auf der rechten Seite, sieht man nicht mehr, 27 Kilometer im Umfang, 150 Meter 100 bis 150 Meter unter der Erde, liegt ein bisschen schief drinnen. Und im unteren Teil des Bildes sieht man, sieht man einen Blick in diesen Tunnel und was man da im Vordergrund sieht, sind die zwei Strahlrohre, wo die Protonen, also die Teilchen, die im Atomkern zum Beispiel vorkommen, drinnen kreisen. Die werden durch diese Magnete, das ist dieser Schlauch da hier, werden auf Kreisbahnen gezwungen und dann bei Teilchendetektoren, bei Experimenten, genau in der Mitte werden sie kollidiert. Das heißt, Das ist jetzt einer dieser Detektoren. Es gibt am CERN insgesamt 4. Das ist der schwerste und der drittgrößte. Er heißt CMS, Compact Muon Solenoid. Das ist der Detektor, wo Österreich maßgeblich mitgearbeitet hat. Was wir hier sehen, ist genau in der Mitte, ich kann jetzt leider nicht wirklich hinzeigen, aber Sie können sich's, glaube ich, eh vorstellen, genau in der Mitte kollidieren jetzt Protonen mit ziemlich hoher Energie und dann finden hoffentlich interessante Teilchenreaktionen statt. Was rundherum ist, die ersten inneren Schichten bis zu dieser dünnen grünen Schicht, das sind sogenannte Siliziumdetektoren. Die funktionieren so ähnlich wie eine Digitalkamera, ist nur deutlich größer, aber es funktioniert wie eine Digitalkamera, die zeichnet die Spuren der geladenen Teilchen auf. Also da fliegen die geladenen Teilchen jetzt durch und deren Spuren werden aufgezeichnet. Die nächste Schicht, das was man hier in Gelb sieht, das sind die Kalorimeter. Kalo heißt Wärme, Energie. Mit diesen Detektoren kann ich die Energie von Teilchen messen. Dann die äußerste der inneren Schalen, glaube ich, sollte ich das bezeichnen, das ist der Magnet, der krümmt die Spuren der geladenen Teilchen, sodass ich sie identifizieren kann. Und was dann außen herum in rot-weiß-rot ist, in unseren Landesfarben, das sind abwechselnd Myonkammern zum Nachweis der sogenannten Myonen, sind diejenigen Teilchen, für die auch ein Öst für deren Entdeckung 1936 der Victor Hess den Nobelpreis bekommen hat, hat sie in der Höhenstrahlung entdeckt. Abwechselnd mit dem roten Zeug, das ist einfach Stahl, der die Magnetfeldlinien dieses zentralen großen Magneten möglichst eng am Detektor wieder zurückführt, sodass die Spuren der geladenen Teilchen eben möglichst stark gekrümmt werden. So, da. Und das ist jetzt die letzte Slide sozusagen, damit möchte ich dann aufhören. Was man hier links sieht, ist jetzt, was wir hoffen, dass bei einer dieser Kollisionen oder bei mehreren dieser Kollisionen entsteht. Die Zeit in diesem linken Diagramm, die läuft von links nach rechts und wir stellen uns vor, da kollidieren zwei Protonen und diese Protonen machen jetzt eine Elementarteilchenreaktion, genau die ist abgebildet und da passiert jetzt allerhand Zeug. Da fliegen verschiedenste Teilchen, die uns alle mehr oder weniger wohl bekannt sind, davon, aber am Ende, dort wo dieses griechische Symbol ist, dieses Chi, hoffen wir, dass ein Teilchen der dunklen Materie entstanden ist. Und dass wir dieses Teilchen nachweisen können. Jetzt wissen wir aber, dunkle Materie haben wir ja eh schon so große Probleme, die nachzuweisen. 70% der Masse im Universum soll dunkle Materie sein. Ja? Also wird dieses Teilchen unseren Detektor unerkannt verlassen. Wir können es aber indirekt nachweisen, denn wenn Sie im rechten Bild schauen, das ist eine vereinfachte Computersimulation dessen, was im linken Bild passiert, dann sehen Sie hier dieses rote Zeug da nach oben. Das sind Messungen zum Beispiel in den Kalorimetern. Da sehe ich, dass die meiste Energie bei diesem Event in den oberen Teil des Detektors geflogen ist und unten sehe ich fast nichts. Und aus dieser Asymmetrie kann man zurückschließen auf die Masse und auf die wesentlichsten Eigenschaften dieser sonst sehr schwer direkt nachzuweisenden Elementarteilchen. Also auf diese Weise in etwa hoffen wir, dass wir der dunklen Materie in einem Teilchenbeschleuniger auf den Grund gehen. Passt, ich bin nämlich eh fertig.
Okay. Danke, Herr Dr. Schöpfig. Das war jetzt... hoffe ich, dass mein... So, jetzt geht's wieder, gell? Vielen Dank, das war jetzt... Also ich finde schon eine ziemliche Denksportaufgabe, die Sie uns da gegeben haben.
Wir haben ja jetzt noch Zeit, so ist ja nicht.
Nämlich, Sie haben uns ja eh verschont mit den Namen dieser vielen Teilchen, die es schon gibt und die man schon entdeckt hat.
Ja, es sind nicht so viele.
Naja, aber da gibt es schon einige. Sie haben dieses Higgins-Boson jetzt...
Ja, also das sind... Higgs-Boson, genau. Das sind alle Teilchen, die wir so kennen. Ich habe jetzt in den 20 Minuten ich habe es gar nicht versucht, die große Systematik da aufzurollen. Das wäre eine halbe Sache geworden. Aber wenn Sie wollen, das rechts, das sind die 6 U, D, C, S, T und B, heißt Up, Down, Charm, Strange, Top und Bottom, haben alle sehr schöne Namen. Das sind die Quarks. Die werden durch dieses Färbige, was man oben in der Mitte sieht, durch das Gluon zusammengehalten und bilden zum Beispiel das Proton und das Neutron. Dann haben wir drunter unter dem Gluon in der Mitte, was ein griechisches Gamma ist, haben wir das Photon, das ist das Lichtteilchen. Darunter gibt es die W- und Z-Bosonen. Die werden die wenigsten kennen, die sich nicht mit Elementarteilchenphysik beschäftigt haben. Die übertragen die schwache Wechselwirkung, die ich sehr stiefmütterlich behandelt habe. Was wir im rechten Teil sehen, sind ganz oben, was E bezeichnet ist, das Elektron. In der Mitte μ, das sogenannte Myon, was der Victor Hess entdeckt hat, ein österreichischer Nobelpreis der Teilchenphysik. Und drunter, der dritte im Bunde dieser Teilchen, ist das Tau-Lepton. Ganz rechts sind die Neutrinos, Teilchen, die links von mir aus gesehen, ja, Sie haben recht, Entschuldigung. Ganz links, das sind die Neutrinos. Das Elektron hat ein Elektroneutrino, das Myon hat ein Myoneutrino und das Tau hat das Tau-Neutrino. Die farbigen Umrandungen kennzeichnen, wie diese Teilchen miteinander wechselwirken. Also was so rot, blau, grün ist, das wechselwirkt alles mit der starken Wechselwirkung. Was in orange, das ist elektrisch geladen. Alle diese Teilchen wechselwirken noch mit einem weiteren sehr geheimnisvollen Teilchen, nämlich dem Higgs-Boson, weil es vorgekommen ist. Das Higgs-Boson ist das einzige Teilchen, das noch nicht entdeckt wurde in diesem Bild.
Das ist jetzt eine Annahme.
Das Higgs-Boson ist eine Hypothese, es deutet sehr viel darauf hin, aber so wie die dunkle Materie, auf die auch sehr viel hindeutet, unter anderem...
Das ist auch eine Annahme.
Sind beides Annahmen. Nein, es sind nicht dieselben. Man muss jetzt, wenn man über das diskutiert, immer eine Modellannahme treffen. Das Standardmodell, so wie es hier steht, mit dem Higgs-Boson, hat keinen Kandidaten für die dunkle Materie. Wenn wir wirklich nur das Higgs-Boson finden am LHC, dann haben wir noch keine Erklärung für die dunkle Materie. Und umgekehrt genauso. Sie haben aber auf der theoretischen Seite sehr viel miteinander zu tun. Auf der theoretischen Seite, das wäre dann...
Okay, also ich würde sagen...
Das können wir dann... Wir können uns jetzt anschauen, wie diese Detektoren funktionieren oder wie diese Teilchen zusammenhängen.
Ja, das können wir uns alles anschauen. Ich würde jetzt vorschlagen.
Muss nicht sein.
Na, das ist vielleicht in sagen wir 45 Minuten doch eine ambitionierte Aufgabe, oder?
Natürlich, ja.
Wir machen es jetzt so wie immer. Wir haben zwei Mikros, die Ihnen gegeben werden. Wenn Sie bitte Ihre Fragen in das Mikro sprechen, der ganze Kepler-Salon wird wieder aufgezeichnet und ist auch über Internet wie gewohnt abrufbar. Das ist der Grund, warum wir Sie bitten. Außerdem sind Sie besser hörbar. Ich darf Sie jetzt einfach um Ihre Wortmeldungen bitten. Sie können wie immer alles fragen und wir schauen, wo wir dann mit den Fragen landen. Bitte, da gibt es eine Wortmeldung, zweite Wortmeldung.
Ja, ich stehe lieber auf, ich habe das irgendwie lieber, ich sitze umgehen.
Dritte Wortmeldung, ja, ich muss nur schauen, dass ich die Damen und Herren
auf ich schaue, ja, auch. Da war noch ein Herr.
Ja, genau, eins, zwei, drei habe ich schon noch. Bitte, ja.
Zwei ganz kurze, konkrete Fragen.
Das ja, bitte.
Im CERN, wie bekommen Sie ein, wie viele Teilchen werden beschleunigt beim Experiment?
Das kann ich Ihnen sagen, ja.
Und wie bekommt man die Teilchen?
Das kann ich Ihnen auch sagen, ja.
Die zweite Frage...
Kann ich es Ihnen zuerst sagen? Stellen Sie mir die zweite Frage nachher, sonst vergesse ich wieder. Also, woher kriege ich diese Teilchen? Was kollidieren wir überhaupt? Wir kollidieren Protonen, das sind die Kerne der Wasserstoffatome. Wasserstoffatom hat nur ein Kern, ein Teilchen im Atomkern, nämlich das Proton. Und das kriegen wir ganz normal, indem wir das Wasserstoff, indem wir Wasserstoffflasche, da habe ich ein Foto, ich habe das Foto nicht da, aber da steht eine Wasserstoffflasche, da dreht man auf, da kommt der Wasserstoff raus und der wird dann ionisiert. Also das Elektron wird weggeschossen und dann habe ich Protonen, die werden elektrisch abgesaugt und kommen dann in einen Vorbeschleuniger rein. Da werden dann in verschiedenen Stufen.
Sehen kann man die nicht, oder?
Ein Proton können Sie nicht sehen, ja, aber dann dazu nicht, wenn es so herumgeistert, weil sehen können Sie Licht, ja, und dazu müssten Sie das Proton dazu bringen, Licht abzugeben. Jetzt ist Folgendes, ein Proton und jede Ladung gibt dann Licht ab, wenn sie beschleunigt wird. Also wenn sie irgendwo zum Beispiel im Kreis fliegt. Ja? Das heißt, die Elektronen, also es gab einen Vorbeschleuniger vom LHC, den sogenannten LEP, da hat man Elektronen beschleunigt, die sind genauso geladen. Elektronen sind leicht und geben deswegen sehr viel, jetzt muss man ausrechnen, dass das so ist, die geben sehr viel Licht ab. Diese Elektronen hat man beschleunigt und mit dieser, das war sichtbares Licht, das hat alles, die ganze Beampipe da rundherum aufgeheizt und dieses sichtbare Licht hat sich erstreckt, also weit über den sichtbaren Bereich hinaus, bis in den Röntgenbereich und man hat damit auch Röntgenuntersuchungen gemacht, weil das eine wunderbare Quelle von Licht eben genau dieser bestimmten Frequenz war, die die Elektronen abgegeben haben. Beim LHC ist es so, weil die Protonen so schwer sind, wie gesagt, das muss man ausrechnen, dass das wirklich so ist, geben sie sehr wenig Strahlung ab und ich glaube, in der allervollsten Ausbaustufe, alles wunderbar, Design, Energie, 14 Teraelektronenvolt oder so, könnte man, wenn man hinschauen könnte, den Beam gerade mit dem freien Auge sehen. Wie dann ausschaut, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein hauchdünnes, rotes Stricherl.
Also das heißt, damit Sie das alles sehen und berechnen können, brauchen Sie...
Nur Detektoren, also das geht überhaupt nicht mit sichtbaren.
Und dann wieder elektronische Darstellungsformen.
Also vollkommen richtig, vollkommen richtig. Was Sie da gesehen haben, sind ja auch elektronische Darstellungsformen. Das wirkt natürlich Fragen der Erkenntnistheorie auf, was ich da jetzt eigentlich wirklich sehe. Aber das sind, das ist, was rechts ist, ist eine Computersimulation. Ja? Wir werden nie hier wirklich einen Farbklecks haben im Detektor, sondern es werden immer elektrische Impulse sein, die aus irgendwelchen Sensorzellen auf eine kohärente Weise rauskommen. Mhm. Und dann werden wir wissen, dass da ein Teilchen durchgegangen ist.
Also könnte es sein, dass einfach unsere Maschinen auch noch zu schlecht sind, um diese dunkle Materie überhaupt aufzuzeichnen?
In dem Fall, das habe ich vielleicht ein bisschen zu schnell gesagt. Bei der dunklen Materie, die können wir nicht aufzeichnen, wahrscheinlich, weil wir können sie so schon kaum nachweisen, obwohl 70%, ich meine, die sollte ja hier, die ist auch wahrscheinlich, wir können sie mal beobachten, ja, die ist wahrscheinlich auch hier. 70% der Materie, die Gravitation ausübt hier im Raum, ist dunkle Materie. Wir wissen eben nicht, was es ist. Wir können es nicht nachweisen. Hier entstehen sie mit relativ hoher Energie und schießen, man sieht es da, das sind die grünen Striche, die so ein bisschen links und schief, das soll das Neutralino sein, das da so abhaut. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass dieses eine Ereignis, wo die entstehen, oder jedes Ereignis, wo diese Teilchen entstehen, eine ziemlich starke Imbalance hat, wie sagt man das, ziemlich unsymmetrisch ist. Ja? Da fetzt sozusagen auf der einen Seite das ganze bekannte Zeug raus und auf der anderen Seite sehe ich nichts. Ja? Und wir wissen aber, weil wir die Teilchen so schön frontal aufeinander schießen, ja, dass wenn was im rechten Winkel dazu davon fliegt, muss in die andere Richtung auch irgendwas davon geflogen sein. Ja? Und wenn wir da nichts sehen und das oft nicht sehen und unseren Detektor ganz genau verstanden haben, weil man, wenn da irgendwo eine tote Zelle ist, die nicht funktioniert, dann schaut ja das so aus, als ob da was durchfliegt. Dann könnte ich ja nicht entscheiden, habe ich es nur nicht gemessen. Oder ist da wirklich was durchgeflogen, was ich nicht gesehen habe? Zwischen nicht messen und nicht sehen ist einfach kein Unterschied mehr, wenn man es misst. Nicht wahr? Also worauf ich spiele ein bisschen auf die experimentellen Schwierigkeiten an. Da muss man den Detektor schon ganz gut verstehen, dass man wirklich hier Aussagen treffen kann. Ja?
Okay, also jetzt haben wir, dass man den Faden nicht verliert. Genau.
So. Entschuldigung, die Anzahl der Teilchen. Tut mir leid, ich bin ins Plaudern gekommen. Gut, dass Sie mich korrigieren. Die Anzahl der Teilchen, wir haben 2808 Bunches pro Beam. Ja, es gibt zwei Beams, die gegenläufig fliegen. Da drinnen,
Bunch heißt was?
Wollte ich gerade sagen. Bunch heißt Gruppe. Ja. Der Strahl ist nämlich nicht kontinuierlich, sondern er besteht eben aus 2808 Gruppen. Und wir nennen das eben Bunch auf Englisch. Ja? Und in jedem dieser 2808 Bunches sind zwischen 100 und 150 Milliarden Protonen. Also fast gar nichts. Das ist nichts. Eine einzige Zelle in ihrem Körper hat mehr Protonen. Jede Zelle hat mehr Protonen, als wir da kollidieren. 150 Milliarden sind überhaupt nichts. Jede Zelle besteht aus 100 Billionen Zellen. Ja? Das ist um einen Faktor 1000... Entschuldigung, jede Zelle besteht in etwa aus 100 bis, man muss das, wenn man es, jede Zelle, es gibt Zellen, die sind verschieden groß und so weiter, zwischen 10 und 100 Billionen Atomen. Jedes Atom, wir bestehen ja nicht aus Wasserstoff, nicht nur, aber ja, nicht nur, jedes Atom hat wieder mehrere Protonen im Atomkern. Also das sind winzigste Mengen.
Okay, also wie viele Bunches haben wir jetzt?
2000, oh, jetzt muss ich rechnen. 2000 mal 150 Milliarden. Also nichts. So gut wie nichts.
Eine Aufgabe für die Kopfrechner.
Naja. Die zweite Frage wäre gewesen, wenn man in den Weltraum schaut, wie kann man feststellen, ob da draußen ein Gas ist oder Materie?
Naja, ein Gas, wenn Sie Gas sagen, dann meinen Sie ein Gas aus, schauen wir uns das an, wenn Sie Gas sagen, da zum Beispiel rechts, dann meinen Sie ein wahrscheinlich nehme ich jetzt an, lege ich Ihnen einfach in den Mund, ja, dann meine ich ein Gas aus ganz normalen kalten Atomen, Wasserstoff, der irgendwo so bei der Temperatur der Hintergrundstrahlung da irgendwo da herumgrundelt. Und Ihre Frage war jetzt, wie man den Unterschied feststellen kann. Na, ein Gas ist nicht durchsichtig zum Beispiel, ja? Also ein Gas würde Licht absorbieren. Es würde sich außerdem, das würde es einfach machen. Ein Gas ist da, wenn da ein Photon, ein Lichtteilchen anstößt, dann wechselwirkt das ganz gewöhnlich elektromagnetisch und eine Gaswolke kann man ganz einfach sehen. So einfach ist das, dadurch, dass sie da ist. Bitte? Es ist auch Materie, ganz genau. Ja? Also worauf Sie vielleicht, weiß ich nicht genau, anspielen ist, dass es in diesen Beobachtungen Unsicherheiten gibt natürlich. Ja? Es gibt vielleicht ein ganz dünnes Gas, das sich so da überall durchzieht, aber aus normaler Materie besteht, das vielleicht meine Beobachtungen verfälscht. Das könnte ja sein, ja. Aber ich bin selber Teilchenphysiker, kein Astronom. Bei der Sternwarte gibt es sicher Leute, die das genau erklären können, wie man bei den astronomischen Beobachtungen Gas von anderen Dingen wie hypothetischer dunkler Materie trennt. Ich habe das Paper gelesen, in dem das publiziert worden ist. Es gibt hier systematische Fehler, Unsicherheiten, das ist ganz klar, aber die sind, weil wir so lange Kontrolle haben schon, wir arbeiten schon, also diese Leute arbeiten schon hunderte Jahre damit, ja, die sind so gut unter Kontrolle, dass man eben so genau weiß, wie ein Gas wirkt. Und Gas, das das hervorruft, das 70% der Masse von dem ganzen Rest ausmacht, ja, also das in Wirklichkeit, wenn ich es umrechne, mehr als doppelt so schwer ist wie alles, was ich sehe. So ein Gas müsste man sehen.
Aber wenn man dunkle Materie nicht sieht, ist ja klar, dass das, was man sieht, eher ein Gas ist als dunkle Materie.
Das war jetzt eine schöne... natürlich, und es ist vollkommen richtig, natürlich. Also, ich kann gar nichts dazu sagen. Sollten Sie vielleicht...
Bitte,
Mein Name ist Jauch. Zwei Fragen. Zu dem Thema dunkle Materie hätte ich eigentlich auch mal ganz kurz gehört. Die dunkle Energie.
Ja, ist ein anderes Thema, aber kann ich Ihnen...
Ist es so anders, dass man sagt...
Nein, es ist nicht so anders.
Und das Zweite ist, einige Sätze zuvor haben Sie gesagt, wegen des Verteilungsmusters, das wissen wir, weil diese winzig kleinen Teilchen so genau aufeinander prallen. Wie bewerkstelligen Sie das?
Moment. Ja, okay. Meinen Sie im Teilchenbeschleuniger? Bewerkstelligen wir es wirklich.
Das wären die beiden Fragen.
Ja, super, das kann ich Ihnen beides wenigstens grob erklären, weil genau ist es eh schwierig. Also die erste Frage war, was die dunkle Energie ist. Das ist ein Schlagwort, das ist was anderes als das. Ja, ich habe deswegen dunkle Materie genommen, ja, weil über die seit 2005 eben schon so viel bekannt ist, dass ich mich so weit aus dem Fenster lehnen kann. Die dunkle Energie ist eine Energieform, die ist wahrscheinlich keine Materie, die unser Universum auseinanderdrückt. Das heißt, wenn wir jetzt noch viel weiter in die Vergangenheit schauen, und da sind es, glaube ich, wieder bei den Astronomen ein bisschen besser aufgehoben vielleicht, aber ich kann es mit meinen bescheidenen Mitteln versuchen, wenn Sie mal viel weiter in die Vergangenheit schaut, dann sieht man, dass Galaxien sich immer von uns wegbewegen, und zwar desto schneller, je weiter sie weg sind. Das nennt man das Hubble'sche Gesetz. Beginn, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, Anfang 20. Jahrhundert in etwa. Davon hat man aber Abweichungen gefunden. Und zwar solche, die man sich, das waren 90er Jahre, da war ich 15 oder so, mich stark gewundert, was die da schreiben. Scheinbar expandiert unser Universum beschleunigt. Ja? Gravitation wirkt immer anziehend. Die Newtonsche Gravitationstheorie, habe ich vorher gesagt, zwei Massen ziehen sich an mit einer Kraft, die in etwa 1 durch das Quadrat vom Abstand ist. Albert Einstein hat das korrigiert, aber es ziehen sich noch immer alle Massen an. Ja? Das hat er nicht korrigiert. Es gibt keine Antigravitation. Auch überhaupt keinen Hinweis. Trotzdem scheint das Universum als Ganzes beschleunigt zu expandieren. Und was man da jetzt gemacht hat, ist genau dasselbe, was man mit der dunklen Materie zu Beginn gemacht hat, in den 30er Jahren, wo man nicht verstanden hat, wie sich die Galaxien drehen. Man hat einfach empirisch das parametrisiert. Das bedeutet, man hat gesagt, das Universum expandiert so, als ob da drinnen ein negativer Druck wirken würde, der so auseinandertaucht. Na, das ist eine Energieform, die sehen wir nicht, also nehmen wir es dunkle Energie. Darüber wissen wir noch viel weniger. Wir wissen nur, ja, darüber wissen wir noch viel weniger. Wir können sie relativ genau vermessen. Sie entspricht aber leider nicht solchen schönen, wir können kein Bild zeichnen. Ja. Sie ist nicht irgendwie räumlich strukturiert, ist vollkommen homogen und drückt unser Universum beschleunigt nach außen. Ja. Zum Beispiel eine Folie hätte ich schon da, aber zum Beispiel der WMAP-Satellit hat die kosmische Hintergrundstrahlung vermessen. Das ist die Strahlung, die das ganze Universum durchdringt. Damit ich es hoffentlich nicht falsch sage, ich glaube 1,9 oder 2,1 Kelvin. Nein, 1,9 sind unsere LHC-Magneten. Bitte? Ja, das hat sich geändert. 3,7 war es lange Zeit, aber man hat das wieder neu vermessen. Und das ist eine sehr homogene Strahlung bei ich glaube, 2,7, glaube ich, klingt, glaube ich, richtig. Ja. Und die hat ganz kleine Unebenheiten. Ja. Die ist in einer Richtung 2,7 plus ein Hunderttausendstel und in der anderen 2,7 minus ein Hunderttausendstel. So winzig sind die Ungleichheiten, aber aus diesen Ungleichheiten kann man auf die dunkle Energie zurückschließen, weil einem die Aufschluss gibt über die Entwicklung des Universums in den Babystadien. Und jetzt gibt es einen neuen Satelliten, den Planck, und die sagen nicht, was sie messen, weil die halten dicht, diese ganze Kollaboration. Der Planck-Satellit vermisst jetzt diese Strahlung noch genauer und dann hoffen wir, dass wir auch, aber das ist jetzt reine Kosmologie, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, außer was ich so lese halt, da hoffen wir, dass wir über die dunkle Energie vielleicht auch Aufschlüsse kriegen. Das zweite war die Fokussierung.
Das Zusammenfallen.
Ja, genau. Also das wird...
Können Sie uns aber vorher noch sagen, was ist der Planck-Satellit? Das hört sich jetzt so wie
feindlicher
Sender an.
Gar nicht, der heißt nach dem Planck, der erste hat WMAP geheißen, Wilkinson Microwave.
Wer betreibt diesen Satelliten?
Ui, das ist natürlich auch eine internationale Kollaboration. Österreich, das ist möglich. Der zweite Satellit, der gleichzeitig raufgeschossen ist, ist Herschel und da sind die Österreicher dabei. Okay. Da kenne ich einen. Aber wie gesagt, das sind die Astronomen, die wissen, ich will mich nicht so weit, es stimmt nämlich vielleicht nicht ganz genau, wenn ich jetzt sage, das sind diese und jene Leute.
Keine Sorge, da machen wir einfach ein Thema für den Kepler-Salon draus. Und das
ja, also da gibt's, da kann ich Ihnen Leute sagen, die das super erklären können, okay. Alle diese Sachen. Ja?
Wunderbar, dann die Kollisionsgeschichte.
Ja, genau, also da käme ich ein bisschen besser aus.
Das ist so genau,
ja, natürlich, genau. Also Beamspot nennen wir das, wo die Protonen kollidieren. Also Beam, von dem, was... Wenn man da umfliegt, ein Spot, wo wir sie wirklich kollidieren. Der Beamspot hat eine Breite von 3 Millionstel Metern, also Tausendstel Millimeter, eine Höhe von in etwa 10 Tausendstel Millimetern und eine Breite von 10 Zentimetern. 150 Meter vor den Experimenten, also zum Beispiel CMS, wo wir mitarbeiten, werden diese zwei Strahlen zusammengeführt und ganz eng benannt weitergeleitet. Die Protonen bewegen sich ja mit Lichtgeschwindigkeit. Dann kommen ja Millimeter pro Sekunde hinter der Lichtgeschwindigkeit. Also nicht messbar. Für uns ist es, Sie haben vollkommen recht, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, nahezu. Bitte, Sie haben vollkommen recht, es ist natürlich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit, aber wir können den Unterschied zur Lichtgeschwindigkeit nicht messen, weil es so wenig ist. Da gibt es jetzt eine Reihe von Magneten, die fokussieren und lenken ab. Wie sage ich das jetzt am besten? Das Proton kommt daher, ja? Dann gibt es einen Dipolmagnet. Ein Dipol biegt die Bahn auf eine Kreisbahn. Ja? Dann gibt es einen Quadrupolmagnet, das sind zwei Dipole, die entgegengesetzte Richtung zeigen, der fokussiert und der fokussiert in einer Richtung, der Beam wird quasi zusammengequetscht und in der anderen Richtung defokussiert er. Und wenn man jetzt eine günstig angeordnete Sequenz von Quadrupolen und noch komplizierteren Magneten anordnen, dann kann man es schaffen, Beamoptik nennt man das, ja, Strahlenoptik, die braucht man zum Beispiel bei Medizinbeschleunigern, bei MedAustron, weil wir wollen ja nicht irgendwas treffen, was MedAustron, der Medizinbeschleuniger, wo man Tumorbehandlung macht, das ist ein Spin-off von uns, also wir fokussieren die Protonen eben auf diesen kleinen Bereich mit Hilfe dieser komplizierten Magnete. Das ist aber eine Wissenschaft. Aber es ist eine Wissenschaft, die wir jetzt 50 bis 70 Jahre erforschen und technologisch sehr gut im Griff haben und zum Beispiel bei Medizinbeschleunigern verwenden können.
Sie wissen aber ganz genau, dass die wirklich ganz genau aufeinandertreffen und nicht so Billiarden miteinander
stehen. Naja, es sind ja 150 Milliarden. Die sind ja nicht aufgefädelt wie die Zinssoldaten. Das ist eine Wolke. So ein Bunch hat diese paar Tausendstel Millimeter Breite, ja? Und irgendwo, also nicht irgendwo, sondern genau in der Mitte dieser Experimente durchdringen sich diese 150 Milliarden Bunches. Das führt in etwa, durchdringen sich diese 2 mal 150 Milliarden Protonen. Das führt in etwa zu 20 Kollisionen. Ja, da muss man die Größe und so nach der Wahrscheinlichkeit, Sie haben vollkommen recht, es sind nicht immer 20, es sind in etwa 20, der Mittelwert ist 20, ja, dieser Poisson-Verteilung. Die durchdringen sich 150 Milliarden Soldaten von links, 150 Milliarden Soldaten von rechts, rennen durcheinander durch und es kommt zu 20 Gefechten dieser einzelnen Protonen.
Sie sind aber, man kann überzeugt sein, dass wirklich, also 20 oder 15, wirklich ganz
statistisch.
Genau, nicht nur,
das kann man nicht. Das kann man nicht. Sie sprechen ein Problem der Analyse an, das wird dann natürlich. Man kann nicht davon überzeugt sein, dass sich die so head-on, wie wir das nennen, treffen.
Weil ich bin davon ausgegangen, Sie haben gesagt, und wenn die so genau zusammentreffen, dann ist, warum ist nur oben der Dreck so oder unten nicht?
Nein. Also okay, das ist ein Problem, das leider mich auch nicht ruhig schlafen lässt, weil das ist wirklich unglaublich kompliziert zu lösen. Ja? Das Problem, ich wiederhole es nur kurz allgemein verständlich, ich hoffe, ich sage es richtig, was Sie meinen. Ja? Die Protonen, die da kollidieren, in den seltensten Fällen genau frontal aufeinander. Okay, die kollidieren, die streifen sich auch einmal nur. Ja? Eins der Probleme, die dabei entstehen, wenn sich die nur streifen, ist, die werden ganz knapp aus der Bahn geworfen, ja, und schwingen dann den ganzen LHC entlang, weil die treffen nicht mehr ganz genau die richtigen Bereiche in den Magnetfeldern, ja, die schwingen dann da herum. Das heißt, da muss man Beamstopper anbringen, die wieder absaugen, sonst wird der Beam immer schmutziger durch solche Kollisionen, weil das geht einfach nicht, der wird einfach viel unsauberer. Ja? Also man fokussiert ihn, dann schießt man zusammen, dann treffen sie zwar von diese Dinge, streifen nur aneinander, ein Streifschuss quasi, wie wenn man, so ist es natürlich, wie beim Autofahren. Ja? Man stoßt nur, man fährt rüber, fährt nach links, der andere kommt, zack, man fährt nicht frontal rein, sondern man hat sich nur kollidiert, man schleudert nur herum, ja, und die muss man rausfischen. Aber was sie dabei berücksichtigen müssen, ist, dass nicht die Protonen miteinander wechselwirken. Ja, ich habe vorhin gesagt, die Protonen sind zusammengesetzte Teilchen, da dran sind die Quarks. Ja, und was Sie da links unten sehen, dieser Pfeil, da steht DR dabei. Das D steht für das Down Quark. Ja? Das heißt, eins dieser Quarks aus diesem Proton reagiert mit einem, in diesem Fall, mit einem Kraftteilchen. Das ist das sogenannte Gluon, wie Glukleber, mit einem Kraftteilchen der starken Kernkraft und erzeugt hoffentlich dunkle Materie, bis da dargestellt ist. Ja?
Das können Sie genau identifizieren.
Mhm. Genau, absolut nicht, natürlich. Ja? Also, der Witz ist, diese Experimente funktionieren leider nicht wie die Vorgängerexperimente, wo man wirklich die Zinssoldaten-Elektronen aufeinander geschossen hat. Ein Elektron ist ein Zinssoldat, das ich ausrichten kann, wo ich eins aufs andere schießen kann. Ja, ich kann das 750. auf 10 Millionenste schießen, wenn mir der Sinn danach steht. Bei den Protonen habe ich von vornherein einmal nur Bunches. Und in den Protonen weiß ich nicht, welche Quarks mit welchen Quarks reagieren werden. Und ich weiß auch gar nicht, wie die Protonen, wie wir schon vorher gesagt haben, wie die Protonen aufeinandertreffen werden. Das heißt, ich habe das Problem, dass ich den Eingangszustand, den ich erzeuge, in einem gegebenen Event nicht kenne. Ich muss ihn von hinten herum aufzäumen, sozusagen. Ich muss alle Sachen, die so weggeflogen sind, identifizieren. Ja, und dann könnte ich zwei Myonen zum Beispiel finden und können sagen, ah, ihr zwei Myonen, ihr habt eine Energie, die schaut ja genau, die liegt ja zufällig genau bei 90 Gigaelektronenvolt, ha, ihr werdet mit Sicherheit ein Z-Boson einmal, ja? Und dann sage ich, ich hatte ein Z-Boson, ja, jetzt hatte ich noch zwei weitere Jets, na, und jetzt können Sie sich, also zwei weitere Quarks im Spiel, na, und jetzt können Sie sich vorstellen, wie man da so Statistiksachen machen
aber
muss.
Aber das sind jetzt lauter, also, ich stelle mir vor, das sind diese Datenmengen, das sind ein riesiger Zahlenhaufen im Grunde, oder?
Ja, quasi wie beim Tycho de Brahe, ne?
Und den.
Wir sind in derselben, das war einer der, sehr schön, ja, das war einer der Grundaussagen, die ich machen will. Wir sind wie der Tycho de Brahe. Wir sind leider nicht die tollen Mathematiker, dass wir eine vollkommen konsistente Theorie aufstellen können, die alles vorhersagt, aber wir können das machen, was der Tycho de Brahe gemacht hat. Wir können mal messen, was wir sehen. Mhm. Und dann brauchen wir einen Kepler, der uns die drei Gesetze sagt, der Teilchenphysik. Ja? Und dann brauchen wir einen Newton, der sagt, na, alles viel einfacher und gleichzeitig hoffentlich viel besser und viel verständlicher und der macht dann einen großen Schritt. Aber wir sind jetzt hier die Experimentatoren.
Was macht eigentlich die Wissenschaft so sicher, dass man mit diesem CERN draufkommen kann?
Man kann sich eben hier wirklich nie hundertprozentig sicher sein. Das ist
klar. Könnte das sein, dass das eine Investition ist, wo nie am Ende das rauskommt, was man sich vorgestellt
hat? Naja, wir hoffen eigentlich schon, dass nicht das rauskommt, was wir uns... Moment, ich bin noch nicht ganz... Ja, Moment, ich wollte was ganz anderes sagen. Ich habe gesagt, ich hoffe schon, dass nicht das rauskommt, was wir uns erwarten. Weil das wäre ja wirklich langweilig. Also, das kann ich nicht... Ich wollte genau das Gegenteil sagen. Was ich sagen will, ist, ich hoffe, diese dunkle Materie ist ein experimentelles Faktum. Da kommen wir seit spätestens 2005, aber auch schon davor, kommen wir eigentlich nicht mehr aus, dass es das gibt. Dunkle Energie entwickelt sich im Moment ebenfalls in diese Richtung. Ja? Das sind einmal zwei offene Punkte. Es gibt aber noch viel mehr. Es gibt einige. Ich habe jetzt so getan, als würden wir alles verstehen mit diesem Vereinheitlichungsbild. Ja? Wir verstehen alles, aber wir verstehen gleichzeitig auch sehr wenig. Genauso wie am Ende des 19. Jahrhunderts das so war. Der Einstein, ich hoffe, wir sind in der Lage wie der Einstein eigentlich. Ja, ich meine, wir sind leider nicht so gescheit wie der Einstein, aber ich hoffe, wir sind in derselben Lage. Der hat eine Idee gehabt, wie er den photoelektrischen Effekt erklären kann, und er hat damit die Quantenmechanik begründet, die er Zeit seines Lebens abgelehnt hat. Er hat was ganz anderes begründet, als er eigentlich wollte. Was ich Ihnen heute da erzählt habe, ist ein bisschen Propaganda, ja. Das ist das, was wir tun wollen. Das ist das, was Ihnen der Einstein vielleicht, weiß ich nicht, ob er das so, er hätte das wahrscheinlich alles viel besser erklärt, aber wenn er da gestanden wäre, weiß ich nicht, im Jahr 1900 und hätte erklärt, was er tut, hätte er Ihnen vielleicht erklärt, dass er verstehen will, wie Strahlung und Materiewechsel wirkt. Er hätte Ihnen nicht erklärt, dass er die Quantenmechanik erfinden will, weil er es noch nicht vorhersehen hat können, und außerdem hat er es abgelehnt. Vielleicht, und das hoffe ich ein bisschen, bin ich jetzt gerade in derselben Situation. Ich erzähle Ihnen, was da so alles nicht zusammenpasst, und ich kann Ihnen aufsagen, ein Modell, das das alles erklärt, das halt hypothetisch ist, das wir nachweisen wollen, ein Modell mit Supersymmetrie, und da gibt es einen Haufen Schlagwörter, die sich herumgeistern, aber...
Also sollten Sie ähnlich wie Einstein dann was finden, was Sie gar nicht finden wollten, dann kennen wir Sie zumindest.
Ich bin nicht der Einstein. Ich bin der, nein. Das glaube ich nicht, ich bin nur der Experimentator. Ja? Ich glaube diese Sachen zusammen und die Gedankenarbeit, das machen gescheitere Leute. Ja? Das muss ich schon sagen.
Also ist das, was Sie tun, gar nicht denken?
Nein, es ist Rechnen. Ich weiß nicht, ist Denken Rechnen? Das ist Rechnen, ich Denken?
Glaub, das ist jetzt wieder andere Wissenschaft.
Genau, ja.
Ja, da haben wir ja, zwei Worte.
Ja, das ist stupid bis zu einem gewissen Grad, das muss ich schon
ich
sagen.
Ich habe jetzt zwei ganz kurze Fragen, ich bitte auch um kurze Antworten.
Ja, Entschuldigung, ich weiß. Also, ich rede zu viel.
Erst eine ganz profane Frage. Nun ist ja dieser LHC mit großem Pomp und Gloria angekündigt worden in den Medien. Ist auch klar, warum. Er hat ja schließlich einige 10 Milliarden Euro gekostet. Und was man allerdings dann gehört hat, er funktioniert nicht. Also gleich nach den ersten Tagen ist irgendwo flüssiges, superflüssiges Helium ausgeronnen. Na, und es hat geheißen, es wird ein paar Monate dauern, die Reparatur. Er funktioniert aber nach mehr als einem Jahr immer noch nicht.
Das stimmt nicht.
Meine Frage ist jetzt, wird er funktionieren?
Er läuft,
wird, ist dieser kleine Urknall, von dem er gesprochen hat, diese erste Kollision von Protonen tatsächlich schon passiert?
Ja, ja.
Was hat man dabei gefunden? Das wäre meine erste Frage.
Ja, also bei uns geht es leider nicht so, dass wir eine Kollision haben und dann schon alles wissen. Wir müssen sehr lange Daten nehmen. Also das geht das muss über mehrere Jahre gehen. Ja? Manche Prozesse sind halt so toll und leuchten so hervor, dass man sie schon ganz am Anfang wird finden können. Das sind aber leider die, wo man nicht wirklich glaubt, dass es gibt. Die echt wirklich interessanten Sachen fangen erst nach ein, zwei Jahren an. Im November ist der LHC in Betrieb gegangen. Jetzt wurde die Energie erhöht. Gestern ist er wieder, ist aber noch nicht in den Medien, es dauert immer ein bisschen, gestern ist er wieder in Betrieb gegangen, also nach der Erhöhung der Energie. Es ist richtig, es gab einen im September 2008 einen Störfall, es ist aber nicht irgendwas ausgeronnen, sondern da sind Magneten. Ich habe da dieses Bild, diese blauen Dinger, die gehen dann nach hinten, ja, darinnen durch, 20.000 Ampere auf einem supraleitenden Kabel aufgewickelt. Ja? Diese 20.000 Ampere sind, also in diesem supraleitenden Kabel, das selbst wieder in einer Supportstruktur, ich befürchte, es wird eine lange Antwort, die selbst in einer Supportstruktur eingegossen sind. Also das ist ein Supraleiter, der in Aluminium eingegossen ist. Ja? Jetzt können Sie nicht den ganzen Tunnel auf einmal bauen. Sie müssen das stückweise runterbringen. Ein Supraleiter ist ein sehr komplexen Herstellungsprozess. Das sind supraleitende Drähte, die so mindestens so kompliziert wie ein Kornkreis miteinander verflochten werden müssen, dass sie überhaupt die 20.000 Ampere führen können. Und dann haben Sie das Problem, Sie haben jetzt die Magneten unten und Sie müssen sie irgendwie zusammenhängen. Sie haben links einen Supraleiter, rechts einen Supraleiter. Was Sie nicht haben, ist ein Lötmittel, ein Lot, das supraleitend ist. Das geht nicht. Ja? Was man gemacht hat, ist, man hat die 10 cm in etwa übereinander gelegt und mit dem besten Lotmittel verbunden, unter Druck zusammengepresst, das man hatte. Gekühlt wird das Ganze mit supraflüssigem Helium. Das ist auch was den LHC auszeichnet. Das ist gleichzeitig auch einer der kältesten Orte im Universum mit 1,9 Kelvin. Das wird gemacht mit supraflüssigem Helium. Und wenn Sie jetzt an dieser Lötstelle haben Sie jetzt folgendes Problem. Sie kommen mit diesem Helium daher und Sie kühlen das. Der Wärmeverlust, den Sie da haben, den sehen Sie nur an der Verdampfungswärme von diesem Helium, ja? Sie haben einen Widerstand hier von, ich weiß nicht, ob ein Techniker vielleicht da ist, einen Übergangswiderstand von Nanoohm. Ja? Ein Nanoohm kann man nicht messen. Wenn Sie normal einen Widerstand messen, ja, wenn ein Elektriker oder so, der den Leitungswiderstand misst, legt er eine Spannung an und dann fließt der Strom. Wenn Sie das bei einem Nanoohm machen und Sie legen eine Spannung an, fließt der ganze Strom und Sie haben da fällt einfach keine Spannung ab. Ja? Wenn Sie jetzt ein Problem an so einer Stelle haben, dann können Sie das schlecht überwachen. Sie können es nur über die Verdampfungsmenge von dem flüssigen Helium überwachen. Der hat eine Zeitkonstante von einigen Sekunden. Ja, also man kann erst in Sekunden reagieren. Und das war für diesen Störfall, da gab es einfach eine schlechte Stelle, zu lang, genau, dankeschön. Und was passiert ist, ist, das Helium ist dort explosionsartig verdampft und das wirkliche Drama war, dass das Expansion Valve, wie heißt das gar, das Ventil, wo das Helium austreten sollte, das war das Entlastungsventil, genau. Das war unterdimensioniert und deswegen gab es dort eine Explosion. Ja. Das war ein konstruktiver Fehler, der ist aber sage ich jetzt halt nicht so überraschend, wenn man einen Prototyp baut an der technologischen, also nicht an der technologischen Grenze, sondern weit jenseits der technologischen Grenze, wo man sich viele dieser Fertigungsverfahren erst hat lernen müssen, die jetzt in der Industrie verwendet werden zum Teil.
Also wir können beruhigt sein, das Ding funktioniert.
Ja, das funktioniert im Moment.
Der prognostizierte Weltuntergang ist auch nicht eingetreten.
Nein, das wird auch nicht passieren.
Meine zweite Frage jetzt zur dunklen Materie. Warum hält sich die da ausgerechnet immer in diesen Außenbereichen der Galaxien, in diesen
Halos? Das tut sie nicht, dort sieht man sie besser. Aha. Also die ist homogen. Also wir wissen nicht, wie sie verteilt ist. Ja? Bitte? Ja, genau. Sie ist auch hier, vermutlich.
Also wir selbst bestehen daraus.
Nein, bestehen ist jetzt eine Frage. Woraus wir bestehen, sind alle die Atome, die chemisch, also in dem Fall, als Teilchenphysiker sage ich, elektromagnetisch aneinander gebunden sind. Die dunkle Materie in unserer, einstweilen ist nur unsere Vorstellung, plus dieses eine Bild da, durchdringt uns. Die ganze Zeit, so wie uns die radioaktive Strahlung zum Beispiel, die natürliche radioaktive Strahlung durchdringt, ohne dass sie es merken, wann sie was treffen wird.
Okay. Also, mich würde das sehr beruhigen, wenn wir zu 70% aus dunkler Materie bestehen würden, weil dann könnte ich sagen, meine 100 Kilo, die ich auf die Waage bringe, das sind nur 30% davon ich und das andere ist unerklärbar. Ne?
Naja. Ja, tolle Sache.
Okay. Darf ich vielleicht kurz in die Runde schauen und bitten, wer hat noch eine Wortmeldung? Die habe ich schon gesehen. Also 1, 2, 3, 4. Okay, und dann versuchen wir den Kreis zu schließen. Bitte.
Darf ich noch kann?
Es geht, man hat sie gehört.
Na, bitte ins Mikro.
Dieses undichte Ventil,
ja. Ja.
Das war ja keine Explosion im chemischen Sinn, sondern mehr eine Explosion
Nein.
im physikalischen
Nein, vollkommen Sinn. Richtig, ja. Genau.
Dann zweitens, wenn diese Protonen auch
nannt ja.
Bitte das Mikro, man hört sie sonst nicht. Können Sie das Mikro bitte zum Mund?
Dieser sehr lockeren, aufgeteilten, also die sind ja, der Wahrscheinlichkeitsfaktor ist ja 1 zu was weiß ich. Ja.
Bei den Protonen,
Wenn die aufeinandertreffen, kann man aufgrund des Zusammentreffens, ob sie frontal, also Achse auf Achse, Durchmesser messen, oder
so ich verstehe schon, was Sie meinen. So nur tangential sozusagen.
Die Abgabe, mathematische Rückschlüsse ziehen auf den Auftrittwinkel.
Das kann man machen, ja. Allerdings, also da gibt es eigene Experimente, die genau das vermessen sollen, ja. Da gibt es, also wir... Am CERN natürlich. Ja genau, also genau dort, und zwar, das funktioniert jetzt folgendermaßen. Die Protonen kollidieren und wenn sie jetzt wirklich nur streifen, ja, wird sehr wenig transversal, nennen wir das, sehr wenig Transversalenergie abgegeben. Ja. Da gibt es jetzt eigene Experimente, die im Tunnel sind, 150 Meter entfernt, Totem heißt das zum Beispiel, ja, das genau diese Protonen vermessen soll. Ja. Dass jetzt genau die sich gerade nur zack berührt haben, ja, die fliegen ganz knapp am Beam entlang, ja, und nach 150 Meter sind sie ein paar Millimeter getrennt und da, hoffentlich, ja, und dort misst sie ein Kalorimeter, das ein kompliziert, genau, vermisst dort diese Teilchen. Das hat folgenden Sinn. Wir wissen ja über die Protonen bei Weitem nicht alles. Es sind sehr komplizierte Objekte, ja, und wenn sich die jetzt nur so streifen, dann ist das quasi ein Test. Es ist jetzt wirklich salopp.
Aber sie schlingern, ne?
Sie schlingern dann nachher im Magnetfeld herum, ja. Aber dann ist das ein Test sozusagen der Randstruktur dieser Protonen, ja. Also wir wissen theoretisch gar nicht so genau, was passiert, wenn sich die wirklich nur streifen. Wir wissen, dass sehr wenig passiert und deswegen, da wir sehr weit weg, 150 Meter, außerhalb von unserer ganzen Experimentierhalle, gibt es eigene Experimente, die für diese Protonen, die sie nur
die vermessen. Man könnte das mathematisch, also wie so mal theoretisch, könnte man das vielleicht nachvollziehen, ja? Wie weit drückt sich dieses Teilchen zusammen mit die Kollision?
Nein, das ist sehr, okay. Ja, okay, das ist, da muss man, da muss ich jetzt, also bis jetzt war ich irgendwie immer in der Welt der Alltagsanalogien, aber da muss man eins dazu sagen, die Energien, die jetzt zum Beispiel gestern erreicht worden sind, sind 3500 Teraelektronenvolt. Das heißt, Entschuldigung, 3,5 Tera Elektronenvolt, das wäre schön, wenn es zu viel wäre. Das bedeutet, das Proton hat 3500 mal so viel Energie, wie es Ruhemasse hat, gemäß E ist gleich mc². Wenn ich nehme, E ist gleich mc², nehme die Masse her, kommt raus, 1 Gigaelektronenvolt, jetzt hat Jesus so schnell, dann hat es 3500 mal so viel. Die spezielle Relativitätstheorie sagt jetzt vorher, dass sich bewegte Objekte kontrahieren. Und das kann man auch direkt beobachten. Mit einem Wort, diese Protonen sind bei dieser Geschwindigkeit betrachtet aus unserem Ruhesystem, also da, wo ich sitze in der Experimentierhalle, Scheibchen, die ein Femtometer dick sind, so, und in der Längsrichtung, wo sie kontrahiert sind durch die Relativitätstheorie, nur ein 3500stel davon. Mit einem Wort, das Proton ist eigentlich nur eine ganz hauchdünne Scheibe.
Okay, also ich würde jetzt sagen, ich strenge mich wirklich an, Ihrem Diskurs zu folgen, aber ich würde ganz gerne jetzt so speziell, dass glaube ich schon schwierig ist, dieser Vielzahl
an Zahlen zu folgen. Ja, es ist ein Haufen Zeug, verschiedenes, ja.
Also meinen Respekt, dass Sie das alles überhaupt sich merken. Wenn es Ihnen recht ist, ich würde gerne diese drei Wortmeldungen jetzt noch nehmen. Der ja, Herr sicher. Hinter der Säule.
Ja, nur, ich habe einen Moment. Schönen Vergleich gehört einmal.
Einen Moment vielleicht noch, bitte.
Ich habe einen schönen Vergleich gehört einmal. Da muss ich das vorstellen wie eine Torte, von mir war es eine Linzer-Torte, das Universum, die schwarze Materie ist die Torte und die normale Materie ist die Schlagobersten.
Ich glaube, das kommt jetzt auf Ihren Geschmack an, aber es könnte ungefähr hinkommen. Ja?
Naja, das also, macht es jetzt schon wieder einfacher, verständlich. Obwohl bei der Linzer-Torte ja kein Schlag drauf ist, müsste dann eine Sachertorte sein.
Meine Frage wäre, was ist die Konsequenz, wenn jetzt das nachgewiesen wird, wenn die dunkle Materie nachgewiesen wird? Dann haben Sie gesagt, da bräuchte es Kepler oder andere.
Ja, also wir sind ein bisschen in einer anderen Lage, weil der Kepler hat überhaupt keine Theorie vorher gehabt, der hat diese Gesetze aus dem Nichts sozusagen gefunden. Wir haben jetzt uns schon ungefähr 5000 Theorien überlegt, 500 davon sind interessant, 50 davon kann man irgendwie ernst nehmen, 5 davon sind wirklich gute Kandidaten, die nicht mit irgendwelchen Beobachtungen im Widerspruch stehen und diese Dinge erklären können. Theorien mit Supersymmetrie können alles dieses hypothetische Zeug, alle diese Fragen können sie alle erklären. Sie werfen aber neue Fragen auf, die man erst dann wirklich angehen kann, wenn man weiß, wie es jetzt ausschaut. Ich muss jetzt einmal wissen, wie schwer ist das dunkle Materie-Teilchen, weil daraus kann ich lernen, wie wechselwirkt es mit anderen Teilchen. Ja? Was ist mit dem Higgs-Boson? Habe ich Higgs-Boson und dunkle Materie? Wie hängen die beiden zusammen? Weil die hängen zusammen. Also alle diese Sachen, wie gesagt, wir könnten jetzt ins Detail gehen, aber ich gebe an Beispielen. Ja, Supersymmetrie ist ein Beispiel.
Eine Frage ist in der Richtung, wenn man schaut, Kosmos, Makrokosmos, Mikrokosmos, das ist immer ein Kreislauf von Werten und Vergehen. Und zum Beispiel hat es geheißen, mal das pulsierende Weltall ist zu wenig Materie vorhanden. Wäre, wenn wir jetzt die 70% dunkle Materie.
Das ist genau die Frage, das ist dieselbe Frage. Ja. Das ist genau das.
Könnte man dann sagen, okay, es könnte ein pulsierendes Weltall sein oder nicht?
Das
wäre eine
das ist eine Hypothese, aber bei Hypothesen muss man sich immer fragen, zwei Sachen, einmal natürlich, ob sie mit irgendwas im Widerspruch stehen und dann sagen sie irgendwas voraus, das ich überprüfen kann, also sind sie falsifizierbar sozusagen. Und ein pulsierendes Universum kommt aufs konkrete Modell an, aber sagt normalerweise, hat sehr wenig Predictive Power, also sehr wenig Vorhersagekraft. Denn wir sind nicht mehr da. Wenn es Tom gestessen ist, ja, ist alles weg. Und ob nachher wieder alles da ist, weiß kein Mensch. Also wenn sich Hypothesen quasi selbst den empirischen Beweis widerlegen, ja, dann nehmen wir sie normalerweise nicht so ernst. Das ist wie der unsichtbare rosa Elefant im Kirschbaum, den man nicht sehen kann. Wenn die Theorie sagt, man kann ihn nicht sehen, ist es quasi nutzlos. Die dunkle Materie wäre eine nutzlose Hypothese, wenn wir sie nicht wirklich räumlich trennen könnten und wenigstens indirekt beobachten. Ich würde heute nicht darüber reden, wenn das nicht ginge, weil es eine nutzlose Sache wäre. Ich kann es behaupten, ja, dann trennt sich der Stern schneller, super. Aber ich lerne nichts. Ja. Lernen tue ich was, wenn ich sehe, das hat eine räumliche Verteilung, die ist irgendwie kompliziert, die clustert da ja mit der sichtbaren Materie, die lenkt das Licht ab, sonst tut sie nichts, sehr interessant. Verhält sich wie ein Teilchengas. Und da kann man dann anfangen.
Okay, gut. Eine Wortmeldung war noch, bitte. Eine simple Frage.
Bitte, was sind Hadronen? Was sind die Hadronen?
Ach so, Entschuldigung. Hadronen ist ein Überbegriff, ist ein Sammelbegriff für bestimmte Teilchen. Ich rede vom LHC, der heißt Large Hadron Collider, großer Hadronbeschleuniger. Hadronen sind alle Teilchen, die aus drei Quarks bestehen. Zum Beispiel das Proton besteht aus zwei Ups und einem Down-Quark oder das Neutron besteht aus zwei Downs und einem Up. Und 500 andere Teilchen, die sich aus anderen Quark-Zusammensetzungen aufbauen. Das sind die Hadronen.
Also Dankeschön. Ich habe den Eindruck, Herr Dr. Schöfbeck, man könnte Sie mitten in der Nacht aufwecken. Und,
ja, weiß ich nicht sein.
Und ich würde Ihnen alle diese Teilchen und was man mit denen machen kann und erforschen kann, einfallen. Ist es so, dass man da vollkommen aufgeht als Forscher in dieser Materie? Beschäftigt einen das dann ständig? Oder haben Sie manchmal ganz simple Sorgen wie Hunger,
Durst? Die meisten simple Sorgen natürlich.
Also das verfolgt einen nicht. Also ich denke mir, so ein Universum, das kann ja auch bedrohlich werden, wenn man da...
Nein, also ehrlich gesagt, tut mir leid, das muss ich ganz unspektakulär beantworten. Ich meine, es ist cool und so, ich mache es gern, macht Spaß, ist interessant und so, aber jetzt habe ich mal einen Durst.
Also, Herr Dr. Schöfbeck, ich danke Ihnen sehr herzlich. Also, ich bin ja auch von der Kategorie Mensch, die sich immer schwer tun mit den Abstraktionen, das ist unglaublich faszinierend. Ich versuche dem zu folgen und am Ende habe ich mir eigentlich wieder nichts gemerkt, wenn ich mir es nicht versucht habe, in irgendein Bild zu übersetzen. Sie haben uns einige Bilder heute geliefert, die, denke ich, die Haltbarkeit des Wissens, das wir heute erworben haben, vielleicht ein bisschen höher macht als üblich.
Nee, das ist aber schön, danke schön.
Danke vielmals für diesen schönen Gang von Kepler bis nach Genf. Und allen Fragen, die offen geblieben sind.
Danke. Dankeschön.
So, darf ich noch kurz bitten, vielleicht können Sie noch ganz kurz, ehe sich das jetzt wie eine Teilchenkollision auflöst, möchte ich ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit noch bitten. Es gibt erstens zu sagen, dass der Kepler-Salon weitergeht. Also jetzt wird einmal jeder Montag wieder bespielt hier im Kepler-Salon und ich darf Ihnen sagen, was erwartet Sie an den nächsten Montagen. Am 8. März, kommenden Montag, wird Elisabeth von Samsonow bei uns sein und sie wird reden, in wie vielen Welten leben wir. Wir schließen eigentlich an das Thema von heute an, von Kepler bis Atava. Und in zwei Wochen am 15. März die interessante Frage, die uns Heike Frühwirth hoffentlich beantworten wird, wie aus Algen Treibstoff entstehen kann. Also auch wieder ein naturwissenschaftliches Thema. Wir laden Sie sehr herzlich ein, wieder 19.30 Uhr hier im Kepler-Salon. Und weil es heute das erste Mal ist, kommt nun auch noch Elfi Schulz und sagt etwas. Zuerst etwas ganz Nüchternes und dann etwas für Sie, beides ist erfreulich, gell? Aber wo haben wir ein Mikro?
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Kepler-Salon, seit 2009, Juli, haben wir diesen Freundeskreis gegründet mit dem Ziel, dass der Kepler-Salon weitergeht. Und durch Ihre Begeisterung und durch Ihr Engagement hat sich unser Ansporn derart gesteigert, dass wir dieses Ziel unbedingt erreichen wollten. Und es ist uns wirklich mit großer Anstrengung und Pforte gemeinsam gelungen, dass wir das auch pünktlich zum heutigen Tag mit Programm alles bewerkstelligen konnten. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Dieser 1. März ist aber auch für den Freundeskreis ein besonderer Tag. Heidemarie Penz und ich, wir waren heute bei der Polizeidirektion und haben aus dem Freundeskreis einen Verein, eine Vereinsgründung beantragt. Und wir werden hoffen, dass der Antrag nicht abgelehnt wird. Dann werden wir ein Förderverein sein mit einem ganz normalen Prozedere, wie ein Verein ist. Wir werden einen Vorstand gründen und wir werden einen Rechnungsprüfer haben und so weiter. Wenn es soweit ist, würden wir Sie gerne zu einer Mitgliederversammlung einladen und wir hoffen, dass Sie dann von Freund zu Mitglieder werden. Wir brauchen Sie das ganze Jahr und vielleicht die nächsten 5 Jahre eine starke Unterstützung des Freundeskreises, sprich Freund Kepler Salon. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch die freudige Nachricht. Wir laden alle auf ein Getränk ein. Es gibt an der Bar für alle heute ausnahmsweise zur Feier des Tages ein Glas Sekt oder etwas anderes, was Sie wünschen. Schönen Abend noch und bleiben Sie noch hier. Es gibt sicher noch interessante Gespräche, so wie in den folgenden Abenden. Danke vielmals. Applaus